Die Lage im Süden Mexikos spitzt sich immer mehr zu. Das Auftauchen der neuen revolutionären Volksarmee, kurz EPR, und den vorläufigen Dialogabbruch der zapatistischen Armee zur nationalen Befreiung, kurz EZLN, nimmt die mexikanische Regierung zum Anlass, den Süden Mexikos noch mehr zu militarisieren. Zum einen macht die mexikanische Bundesarmee Jagd auf echte oder vermeintliche EPR-Verbände und Mitglieder. Zum anderen bereitet sie eine neue Offensive gegen die EZLN vor und versucht, Zusammenstöße zu provozieren, indem sie immer weiter in zapatistisches Gebiet vordringt. Bereits seit Monaten zeigte sich, dass die Regierungsdelegation im Dialog nicht bereit ist, zu ernsthaften Ergebnissen zu gelangen. Weil die Armee und Paramilitärs aber während der Verhandlungen weiterhin aktiv waren und die zapatistische Bevölkerung terrorisierten, zu zermürben versuchten, besetzte Ländereien räumten, musste die EZLN einen Ausweg aus der Fülle der Falle suchen, damit ihre Basis nicht schleichend erdrosselt wird. Sie führte in der zapatistischen Basis eine Umfrage über das weitere Vorgehen durch. Konkret, ob sie weiter verhandeln oder den Dialog mit Forderungen verbunden abbrechen soll. In einem Kommuniqué vom 29.08.96 gab die EZLN das Ergebnis der Umfrage bekannt. Sie ziehe sich vom Dialog zurück, solange die Regierung nicht Ernsthaftigkeit an den Tag lege und folgende Forderungen erfülle. Erstens, Umsetzung der bereits beschlossenen Übereinkünfte zu Rechte und Kultur der Indigenas. Zweitens, unmittelbare Freilassung der 16 angeblichen Zapatistas. Drittens, Auswechslung der Regierungsdelegation. Seitdem scheinen die Regierung und die Militärs auf die militärische Logik zu setzen. Die mexikanische Bundesarmee wechselte ihre Truppen aus und rüstet sich für den Angriff. Wie die EZLN meldet, dringen immer mehr Einheiten der Bundesarmee in zapatistisches Gebiet vor, um Zusammenstöße zu provozieren. Damit soll die EZLN gezwungen werden, den Waffenstillstand ihrerseits zu brechen. Die EZLN sei in Alarmbereitschaft und habe Schießbefehl, falls sie angegriffen würde. Sie werde aber vorläufig keine offensiven Aktionen starten. Die Lage ist gespannt und kann sich jederzeit in eine Katastrophe entladen. Einige Hintergründe zum bisherigen Verlauf der Verhandlungen erläutert im Folgenden Jutta Glas. Jutta Glas ist Mitarbeiterin der Hamburger Zeitung Land und Freiheit.
Was die Verhandlungen in San Andrés angeht, ich hatte ja gerade erwähnt, dass die Zapatistas eine Konsulta durchgeführt hatten, weil offiziell jetzt diese Woche Mittwoch, also jetzt vergangene Woche Mittwoch, die Verhandlungen weitergehen sollten. Und die Befragung der Dorfgemeinschaften erbrachte, so die ihre Aussagen, so lange nicht die Verhandlungen fortzusetzen, bis drei Punkte nicht geklärt sind. Punkt 1, als Austausch oder Veränderung in der Zusammensetzung und vor allem in der Haltung der Regierungsdelegation, die sie, die bisherige, kritisieren als rassistisch, überheblich, heuchlerisch, unernsthaft. Zweitens, Freilassung der als Zapatistas angeklagten und teilweise jetzt verurteilten Gefangenen in Yanga, Veracruz und im Bundesstaat Mexiko, das sind insgesamt 18. Und drittens, Umsetzung der Beschlüsse der ersten Verhandlungsrunde, die ja schon schriftlich fixiert wurden von Ende Januar. Die thematische Verhandlungsrunde damals war über indianische Kultur und Rechte, wo es das erste Art von Teilabkommen gegeben hatte, das nach wie vor auf Papier besteht, aber in der Praxis in keiner Weise umgesetzt wurde. Das waren die drei Gründe, dass gesagt wurde, egal welche Konsequenzen das haben wird, wir kommen nicht zu dieser Verhandlungsrunde. Jetzt zum Thema, was bringen die Verhandlungen? Also ich denke, die Zapatistas haben angefangen mit den Verhandlungen damals 94, Ende Februar, Anfang März und vor allem dann im letzten Jahr ab April, als die Verhandlungen dann in San Andrés neu wieder aufgenommen wurden, darauf bestanden, dass es öffentliche Verhandlungen sind und haben, nachdem eine neue Dynamik festgelegt wurde, ab Herbst letzten Jahres, versucht, in die Verhandlungen, da sie dann zu thematischen Bereichen stattfanden, Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen sozialen Organisationen, Intellektuelle etc. mit einzubeziehen als Beraterinnen und Berater. Das heißt, dass gleichzeitig die Verhandlungen dazu dienen sollten, eine breitere öffentliche Auseinandersetzung zu initiieren über die anstehenden Fragen mit den sozialen und anderen Organisationen, plus, was ich schon sagte, Fachleute, Intellektuelle, die zu den Themen mehr auf theoretischer Ebene gearbeitet hatten, die mit einbezogen wurden, dass der Diskussionsprozess breiter wurde, mit dem Ziel, tatsächlich diese gesellschaftliche Debatte mit voranzubringen. Und das war auch der Punkt, auf den Sie immer wieder hinwiesen, dass Sie sagten, die Verhandlungen haben nur dann eine Funktion, wenn sie dazu beitragen, dass es nicht irgendwo jetzt ein Gespräch zwischen Delegation etc., Delegation Regierung ist, sondern dass es Teil der notwendigen oder von uns als notwendig betrachteten gesellschaftspolitischen Debatte darüber ist, welches Land wollen wir, wie können die Grundforderungen nach Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Würde Wirklichkeit werden. Und das können wir nicht alleine entscheiden. Wir haben Ideen, Vorschläge, aber wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich, so viele Organisationen wie möglich in diese Auseinandersetzung mit einbezogen werden. Und wo Sie immer wieder darauf bestanden haben, dass die Verhandlungen tatsächlich was bringen sollen, weil ich denke, die mexikanische Regierung hat Jahrzehnte an Erfahrung, wie über bestimmte Verhandlungen Bewegungen gespalten werden können, wie Leute gekauft werden können, so nach dem Motto Zuckerbrot und Peitsche. Und um das zu verhindern, ist es als breite, mehr so eine Art Verhandlungsdiskussionsforum, als Verhandlung im Sinne von, da sitzen jetzt in geschlossenen Räumen, so weit ab vom Schuss irgendwelche Delegationen zusammen. Und was die militärische Eskalation betrifft, die Zapatistas haben immer gesagt, wir kennen diese Regierung. Na, sie ist fähig, demagogisch die eine Sache zu erklären, aber unsere Erfahrungen haben auch gezeigt, dass sie seit 1994 den Krieg niedriger Intensität praktiziert. Sie hat im Februar 1995 gezeigt, dass die militärische Option keinesfalls verschwunden ist. Als damals die Militäroffensive startete unter dem Vorwand Umsetzung der Haftbefehle gegen die führenden Leute der EZ, nach der angeblichen, tatsächlichen oder sonstigen Entlaufung, wer ist Markus, und andere Leute. Das heißt also, die militärische Option wird keinesfalls ausgeschlossen von den Zapatistas, im Gegenteil, sie weisen darauf hin, auf die zunehmende Militarisierung auch in Chiapas und den Widerspruch zu den Erklärungen der Regierung, aber sagen, wir wollen diesen Raum oder haben ihn bisher genutzt, jetzt unterbrechen wir ihn, bis von Seiten der Regierung deutlich wird, dass tatsächlich ein ernsthafteres Interesse da ist, auf die Forderungen einzugehen.